Herzlich willkommen zum Frankfurter Regulierungspodcast, Frau Bauer-Weiler. Stellen Sie sich mal bitte vor, Sie sind auf einer Business Network Party und haben nur 35 Sekunden Zeit. Wie würden Sie sich dort präsentieren?
Also, guten Morgen. Hallo, ich freue mich, heute dabei zu sein. Also erstmal würde ich mich vor allem aufgeschlossen und auch interessiert präsentieren. Wenn es um die Vorstellung geht, würde ich das allerdings eher nüchtern angehen, um sicherzustellen, dass man auch richtig einordnet, was ich mache. Also ich bin Denise Bauer-Weiler. Ich bin von Haus aus Juristin und aktuell Vorstandsmitglied der UBS Europe SE und verantworte dort sowie in der Region EMEA das Management von sogenannten nicht finanziellen Risiken. Darunter fallen zum Beispiel Compliance, Geldwäsche, operationelle Risiken sowie auch Risiken im Zusammenhang mit der Aufbau- und Ablauforganisation einer Bank. Zudem bin ich verantwortlich für die Aufsichtsbeziehungen der Bank in der EU und EMEA, wie zum Beispiel der Europäischen Zentralbank.
Wunderbar. Die nächste, 6. Frankfurter Regulierungskonferenz an der Frankfurt School am 29.10.24 trägt den Titel Regulierungsinfarkt. Was läuft schief? Da kommt gerne die Frage auf, wie beurteilen Sie den aktuellen Umfang und die Qualität der wirtschaftlichen Regulierung im Finanzsektor?
Ja, ich würde jetzt nicht von einem Infarkt im Sinne eines plötzlichen Absterbens sprechen. Regulierung ist immer ein Prozess mit Phasen von Regulierung und auch Deregulierung. Es gab lange Zeit nur eine Richtung in Richtung Regulierung. Aber ich meine, ernsthafte Tendenzen zu erkennen, dass jedenfalls ein gewisser Aufräumeffekt eintreten könnte. So hat beispielsweise der BaFin-Präsident Mark Branson im Mai diesen Jahres erklärt, wir sollten Regelwerke systematisch vereinfachen, entschlacken und von Überlappungen befreien. Er sagte auch so etwas wie, dass wir unsere Aufsichtspraxis prägnanter zu Papier bringen können und die Prozesse weiter verschlanken. Und auch die Wachstumsstrategie der Bundesregierung, die in einer Entwurfsfassung am 5. Juli vorgestellt wurde, spricht von Entbürokratisierung. Diese Bestrebungen sind sinnvoll und unterstützen wir auch. Jedoch würde ich auch gerne die großen Bemühungen der EU mit Blick auf die europäische Finanzmarktregulierung, insbesondere seit der Schaffung des Single Supervisory Mechanism in 2014, hin zu einer echten Bankenunion anerkennen. Insofern ist wohl etwas mehr zu differenzieren. Also während der Umfang der europäischen Regulierung mit Blick auf die Bereiche, die das Europarecht regelt, also prudentielle Themen, aber auch Sanierung, Abwicklung, Geldwäsche, Digital Assets, operationelle Risiken, Organisationsanforderungen, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Auslagerung, alles ist hilfreich für eine europäische Harmonisierung. Aber das bedeutet nicht, dass der Umfang an Texten in jedem Fall erforderlich sein muss. Dass zum Beispiel für CRD 6 oder CRA 3 weitere 100 Mandate an die EBA gegeben werden, um darunterliegende Rechtsakte zu erlassen, kann schon überbordend sein. Zudem wird der Prozess der Regulierung desselben Themas auch oftmals verlängert. Also was ich damit meine ist, Finanzdienstleistungsinstitute erhalten zum Teil erst während der Implementierung weitere Details, die es dann ebenso umzusetzen gilt, zum Beispiel durch die sogenannten Level-2-Akte. Mit Blick auf die Qualität der Regulierung ist zudem anzumerken, dass zum Teil weiterhin Fragmentierung besteht, zum Beispiel im Bereich Insolvenzrecht, die einer einheitlichen europäischen Abwicklung in manchen Fällen auch noch entgegensteht. Vor allem aber sollten wir uns fragen, inwieweit die Qualität dadurch gesteigert wird, dass man versucht, möglichst viele Details zu regeln. Das könnte nämlich dazu führen, dass der Aufseher, der das Gesetz dann anzuwenden hat, oftmals in einen sogenannten Tick-the-Box-Approach verfällt, um sicherzugehen, auch jegliche Fälle zu erkennen. Und dann kann man halt auch leicht mal übersehen, in der Gesamtschau aller Risiken, dass gewisse Themen schwerer wiegen oder auch miteinander verknüpft sind und es eigentlich einer holistischen Abwägung bedürfte.
Spannender Einblick. Ich versuche es mal ein bisschen gerne mal auch in die Beispielsebene zu kommen. Mhm. Und ich frage mal die Frage, inwiefern fördert oder behindert die aktuelle Regulierung Innovation im Banksektor? Können Sie da ein Beispiel aus Ihrer Erfahrung bitte nennen?
Ja, also ich fand es schon bemerkenswert, dass die EZB sehr früh die Themen Digitalisierung und auch Nachhaltigkeit für sich als strategische Fokusthemen definiert hatte. Es kommt ja oftmals die Kritik, dass die EZB in das Businessmodell von Banken eingreift. Aber trotzdem sind die Berichte der EZB auch gerade in diesem Bereich wirklich spannend zu lesen, um sich auch als Bank manchmal selbst zu hinterfragen und insbesondere in meiner Risikofunktion auch die strategische Komponente von Regulierung ausreichend in den Blickwinkel zu setzen und auch Industriewissen zu bekommen. Wir haben in der EU eben nicht den Sandbox-Approach wie in der UK, aber wir haben immer noch ein Verwaltungsrecht, was auch Ermessensspielräume ermöglicht. Insbesondere bei neuartigen Themenkomplexen, wie zum Beispiel Digital Assets oder aber auch Nachhaltigkeit, muss Ermessen zum Tragen kommen. Dennoch, auch im Bereich von Artificial Intelligence, bin ich der Überzeugung, dass es richtig ist, auch zu Beginn gewisse Spielregeln aufzusetzen. Und das Interessante ist, das lässt sich auch in das normale Verwaltungsrecht eingliedern. Zum Beispiel AI kann auch über neue Produkteprozesse oder Modellvalidierung, also in bestehende Prozesse und Systeme einer Bank eingebettet werden, ohne dass das gleich Innovationen verhindern würde oder weitere zahlreiche Maßnahmen erfordert. Erst wenn ein gewisser Reifegrad dieser Themen dann erreicht ist, ist nachzujustieren. Hier ist aber nicht nur Regulierung gefragt, sondern auch verantwortungsvolles Managementverhalten in den Gremien und den Vorständen. Und das ist etwas, was wir auch ganz sicher regelmäßig diskutieren. Ein gutes Beispiel übrigens für gute Regulierung ist MiCA, die Regulierung digitaler Vermögenswerte, weil Sie auch nochmal explizit nach einem weiteren Beispiel gefragt haben. Also MiCA hat die unterschiedlichen nationalen Regulierungen durch einen europäischen Rahmen ersetzt und damit Rechtssicherheit geschaffen und die Skalierung von Geschäftsmodellen ermöglicht. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wie Regulierung das Wachstum eines neuen Marktes unterstützen und aber auch Innovationen im Finanzsektor fördern kann.
Absolut. Spannende Beispiele. Vielen Dank. Natürlich gibt es auch immer die Herausforderung, wie balancieren Sie die Notwendigkeit der Einhaltung von Vorschriften mit den Geschäftszielen der Bank?
Ja, das ist eigentlich eine meiner Lieblingsthemen, muss ich sagen, insbesondere als Compliance-Verantwortliche. Und es ist so, da gibt es keinen großen Unterschied, sollte es keinen großen Unterschied auch zwischen Banken und einem jeden Unternehmen geben. Also bei der Führung eines jeden Unternehmens geht es letztlich darum, es in seiner Gesamtheit zu führen. Und was eben halt auch das Management von Risiken einschließt, denen sich das Unternehmen dann ausgesetzt ist. Und Compliance ist die Art und Weise, wie wir regulatorische Risiken managen. Und ich denke, dass das Denken über Compliance in den letzten 10 Jahren heilsam war, dass sich alle Führungskräfte heute darüber im Klaren sind, dass sie für die Art und Weise verantwortlich sind, wie ihr Unternehmen geführt wird. Und nicht nur in Bezug auf gewinnorientierte Aspekte, sondern eben halt auch die damit verbundenen Kontrollen. Und Compliance-Funktionen werden daher meiner Meinung nach immer mehr auch als vertrauenswürdige Partner und Berater für die Geschäftsfunktionen angesehen, die die Beratung und Kontrollen bereitstellen, die es dann jedem Manager und auch dem Vorstand ermöglichen, Vertrauen zu geben, dass die strategischen Ziele des Unternehmens in einer Weise verfolgt werden, die mit der Risikobereitschaft des Unternehmens übereinstimmt. Und diese Risikobereitschaft muss eben im Vorfeld definiert werden. Ich bin persönlich wirklich davon überzeugt, dass jede Bank nur durch wirklich kooperative Zusammenarbeit zwischen Compliance und den Geschäftsbereichen und aber auch einem gegenseitigen Verständnis dafür, was man denn macht, nachhaltig und erfolgreich sein kann.
Vielen Dank. Wenn wir jetzt ein bisschen auch mal auf die Herausforderungen mal eingehen würden, können Sie denn zwei, bitte, Hauptherausforderungen erläutern, denen Banken bei der Umsetzung und Anpassung an neuen regulatorischen Anforderungen gegenüberstehen?
Ja, das ist zunächst einmal Fragmentierung. Und das ist jetzt natürlich keine Überraschung, dass ich auch als Vertreterin eines Schweizer Instituts, was in Europa tätig ist, das nenne. Denn wir haben wir natürlich durch die Schweiz nochmal einen zusätzlichen Regulierungsrahmen. Und es ist in der Tat so, dass insbesondere bei der EU auch der Rechtsrahmen noch weiterhin sehr fragmentiert ist, aber auch vor allem international. Die regulatorische Fragmentierung kann zu Ineffizienzen und auch zu unnötigen Kosten führen, die in den verschiedenen Ländern man in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Standards umsetzen muss. Und trotz des durch die Rechtsvorschriften auf EU-Ebene gewährleistenden Harmonisierungsgrad gibt es in der EU in bestimmten Bereichen wie Steuern, Insolvenzrecht, aber auch Geldwäsche immer noch 27 Rechtsrahmen mit ihren eigenen Besonderheiten und auch lokalen Anforderungen. Ich begrüße natürlich auch verantwortlich für Geldwäsche die Verabschiedung des AML-Pakets, mit dem ein einheitliches Regelwerk für Geldwäsche sowie auch für eine einheitliche Geldwäschebehörde, mit Sitz hier in Frankfurt übrigens, geschaffen wurde. Diese Maßnahmen werden nämlich hoffentlich dazu beitragen, die Kosten der Bank zu senken und auch dann auf Dauer die Wettbewerbsfähigkeit dann im internationalen Markt zu verbessern. Bei der zweiten Herausforderung kommt es dann aber stark auf die jeweilige Regulierung an. Bei einigen Regulierungen sind so viele Geschäftsbereiche betroffen und auch Abhängigkeiten von Prozessen sind extrem hoch und die Implementierungskosten steigen. Da ist es dann wirklich so, dass ich es als meine persönliche Herausforderung verstehe, die Kollegen zu unterstützen und auch bei Laune zu halten. Was ich damit meine, ist, die verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen und noch einmal sich den Gesetzeszweck vor Augen zu führen und auch den Kontakt mit Verbänden, Hochschulen und auch Aufsehern zu suchen. Manchmal ist es heilsam, darüber zu sprechen, warum machen wir das eigentlich und was ist unser gemeinsames Ziel.
Hm. Die Hörer sehen das leider nicht, aber ich nicke die ganze Zeit.
Kann ich bestätigen.
Ja. Die Frage, die sich jetzt auch mal mir stellt, ist auch die Frage, KI hatten Sie erwähnt, die Technologie. Man hat ja Herausforderungen, es gibt auch Lösungen und da kommt die Frage, welche Rolle spielt Technologie dabei, Banken bei der Erfüllung ihrer regulatorischen Verpflichtungen zu unterstützen? Ich nehme mal das Stichwort RegTech.
Eins ihrer Spezialgebiete, wie ich zu Beginn jetzt nochmal gehört hatte. Also absolut, ich glaube, Sie sind in einem wahnsinnig wichtigen Bereich tätig, nämlich der Einsatz innovativer Technologien wird immer relevanter, um das komplexe regulatorische Umfeld zu bewältigen, aber auch um sicherzustellen, dass die Banken die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften effizienter erreichen. Also ich gehe davon aus, dass RegTech nicht mehr wegzudenken ist und sogar über die Automatisierung, Standardisierung und Prozessrationalisierung im Finanzsektor hinaus Relevanz haben wird. Also zum Beispiel bei der Ausrichtung des Businessmodells und der Kundenorientierung und auch Wettbewerbsfähigkeit.
Spannend, vielen Dank. Gehen wir mal ein bisschen mal an die Makroebene. Wie können Regierungen und Organisationen gemeinsam an einer effektiven und ausgewogenen Regulierung arbeiten? Hätten Sie da eine Meinung dazu?
Ja, also erstmal, ich finde die Frage gut, weil das suggeriert schon, dass man eben gemeinsam Regierungen und Organisationen daran arbeiten sollte. Und das würde ich auch unterstützen. Also damit Politik wirklich wirksam und auch ausgewogen Regulierung gestalten kann, ist es wichtig, einen offenen Dialog mit der Industrie aufzubauen und auch kontinuierlich zu pflegen, auch über eine Legislaturperiode hinaus. Und auch dann eben dazu beizutragen, dass sich das ständig verändernde Umfeld, in dem sich eben die Institute bewegen, in die Gesetzgebung mit einbezogen werden kann. Es ist auch so, dass Institutionen und Politik zusammenarbeiten sollten, um weiter auch Ergebnis- und prinzipienbasierte Regulierungsrahmen zu erarbeiten. Also ich hatte es eben schon gesagt, wir sollten Regulierung meines Erachtens so gestalten, dass sie den wichtigsten Risiken Rechnung trägt, anstatt übermäßig vorgeschriebene Standards zu schaffen, die ständig an ein sich veränderndes Umfeld dann auch angepasst werden müssen. Aber dafür bedarf es eben der Mitwirkung von den Betroffenen. Und zudem ist eine robuste Kosten-Nutzen-Analyse ein wichtiger Bestandteil des Regulierungsprozesses. Denn wenn man erstmal das Gesetz hat und vor der Aufsicht sitzt und sich rechtfertigen muss, also in diesem Schritt ist es zu spät, denn ein Kostenargument wird nicht mehr gehört von dem Aufseher. Also das muss vorher passieren.
Absolut, absolut. Vielen Dank. Lassen Sie uns mal ein bisschen in die Zukunft mal schauen. Wie sehen Sie die Zukunft der Finanzregulierung in Europa und welche drei Themen oder Trends sollten wir im Auge behalten?
Also ich finde, wir sind ziemlich gut durch die jüngsten Turbulenzen im März letzten Jahres gekommen in Europa. Insofern sehen wir auch eine Abkehr von der Regulierung alleine durch Eigenkapitalanforderungen der Banken Und auch mit Abschluss der Reform in Basel erwarten wir, dass eine Regulierung eher hin zu neuen Risikoquellen geht. Was meine ich damit? Also ein wichtiger Schwerpunkt in den kommenden Jahren wird die Nichtbanken-Finanzintermediatoren, NBFIs, sein, die in den letzten Jahren wirklich stark gewachsen sind. Im Euroraum ist der NBFI-Sektor von 15 Billionen Euro im Jahr 2008 auf 32 Billionen Euro im Jahr 2024 angewachsen. Der Umfang und die Art dieser Tätigkeiten bedeutet, dass sie neue Risiken mit sich bringen. Und NBFI steht im Fokus internationaler Standardsetzer mit dem übergeordneten Ziel, die Risiken für die Finanzstabilität aufgrund von Liquiditätskonkurrenzen, übermäßiger Verschuldung und auch Verflechtung zu mindern. Ein weiteres Beispiel, wir hatten es schon, ist AI. Nachdem der EU-Rechtsakt über künstliche Intelligenz jetzt eben gerade erst veröffentlicht wurde, befasst sich die Europäische Kommission nun mit dem Einsatz von KI in Finanzdienstleistungen im Speziellen und holt sich auch Meinungen von Interessenträgern ein, um zu beurteilen, wo die bestehende Verordnung zum Beispiel über das Modell Risikomanagement oder und algorithmischem Handeln die Risiken hinaus ausreichend berücksichtigt und wo weitere Leitlinien speziell jetzt eben für Finanzdienstleistungen erforderlich sind. Ich denke, an der Stelle stehen wir noch am Anfang. Und dann würde ich gerne auch zuletzt noch den Aufbau einer gut funktionierenden Kapitalmarktunion nennen. Also es war eines der langfristigen Regulierungsziele der EU und ich gehe davon aus, dass auch im nächsten Legislaturzyklus es weiterhin ein wichtiger Schwerpunkt bleiben wird.
Absolut, vielen, vielen Dank. Das waren genau drei. Wo sind wir in Bezug auf das Thema Regulierung bereits gut und wo besteht noch Verbesserungspotenzial? Wenn Sie bitte nur jeweils ein Beispiel geben könnten.
Also positiv, und ich weiß, damit mache ich mich vielleicht nicht beliebt, aber mal generell gesprochen positiv ist, dass der EU-Rahmen für ein nachhaltiges Finanzwesen wirklich einer der fortschrittlichsten und umfassendsten weltweit ist. Also die EU-Taxonomie, die Offenlegungspflichten, die durch die Corporate Sustainability Reporting Directive und die Sustainability Finance Disclosure Regulation eingeführt wurden, aber auch Corporate Sustainability Due Diligence Directive, sind natürlich Beispiele für das Maßnahmenpaket, das die EU ergriffen hat, um sicherzustellen, dass der Finanzsektor effektiv zum Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft beiträgt. Generell ist auch der Regulierungsprozess in der EU und in Deutschland sehr transparent und auch auf Mitwirkung ausgerichtet, wie zum Beispiel dadurch, dass Konsultationen verpflichtet sind. Ein verbesserungswürdiger Bereich wäre allerdings die Frage nach der internationalen Wettbewerbsfähigkeit stärker in den Regulierungsprozess einzubeziehen. Es besteht wirklich oft ein Spannungsverhältnis zwischen Stabilität und Wachstum. Und es müsste innerhalb des Regulierungsprozesses einen Raum geben, in dem dieses Spannungsverhältnis auch untersucht werden kann. Also in UK wurde den Regulierungsbehörden zum Beispiel ein sekundäres Wettbewerbsziel zugewiesen, was bedeutet, dass sie jetzt verpflichtet sind, die Wettbewerbsfähigkeit bei der Festlegung neuer Vorschriften zu berücksichtigen. Und dann komme ich auch genau an dieser Stelle wieder auf das eingangs erwähnte Thema der Entschlackung von Regulierung zurück. Und ganz konkret gibt es Bereiche, in denen wir neue Interventionen brauchen, nämlich die, die dann auch wirklich tatsächlich Veränderungen in der Realwirtschaft bewirken können. Und ein gutes Beispiel dafür sind Kapitalmärkte. Banken alleine können nicht das gesamte Investitionsvolumen abdecken, das zur Erreichung des digitalen und auch grünen Wandels und anderer Ziele erforderlich ist. Deshalb brauchen wir wirklich stärkere und tiefere Kapitalmärkte als alternativen Finanzierungskanal für die Realwirtschaft.
Vielen Dank. Wir kommen auch bald zum Ende. Die vorletzte Frage, die geht in eine andere Richtung, nämlich welchen Rat würden Sie jungen Fachleuten geben, die eine Karriere im Bereich Regulierung im Finanzsektor anstreben?
Zu Beginn möglichst viel zu lernen, zu sehen, auch ins Detail zu gehen, aus der Komfortzone herausgehen, die Extrameile laufen und auch hart arbeiten, aber dennoch nicht die Leichtigkeit zu verlieren. Oftmals sind die Ansprüche nicht zu hoch an junge Fachleute, wie man zum Beispiel den Druck gegebenenfalls selber spüren mag. Und man kann auch mit seinen Aufgaben wachsen. Ich würde persönlich auf ein gutes Arbeitsumfeld und eine gute Unternehmenskultur achten, aber auch versuchen, in Eigenverantwortung, also im eigenen kleineren Rahmen daran zu arbeiten und das mitzugestalten.
Ja, vielen Dank. Meine letzte Frage und eine meiner Lieblingsfragen. Mit wem würden Sie gerne zum Mittagessen gehen? Sie können gerne tot oder lebendig auch aussuchen.
Also, es gibt wirklich viele, vor allem Staats- und Regierungschefs, mit denen ich echt gerne essen gehen würde. Aber da das ja hier der Frankfurter Regulierungspodcast ist und vielleicht eine kleine Hoffnung besteht, dass sich jemand in der Frankfurter Finanzszene das anhört, würde ich gerne die realistische Chance nutzen und Christine Lagarde angeben. Mit ihr würde ich wirklich gerne essen gehen. Ich habe sie ein paar Mal auf Veranstaltungen getroffen und fand sie wirklich sehr beeindruckend, aber ich hatte leider noch nie die Gelegenheit, mich mit ihr bilateral auszutauschen. Und vielleicht hört ihr Büro das jetzt ja und tritt mal mit einer Anfrage zum Mittagessen an mich heran.
Das ist eine gute Überraschung auch, wenn es klappt. Wer weiß, wir lassen uns überraschen. Frau Bauer-Weiler, vielen, vielen Dank für das sehr informative Gespräch. Ich bedanke mich und ich sage auf Wiedersehen. Bis dann.
Bis dann, danke.